Ein bemerkenswertes Ereignis, das jemand berichtete aus Isfahan. Das ist eine recht große Stadt im Iran. Dort gibt es auch ein Atomforschungszentrum und so weiter. Also eine Frau macht einen Abendspaziergang und plötzlich wird sie von hinten berührt. Also jemand hat seine Hand auf ihre Schulter gelegt. Als sie sich umdrehte, sah sie in die Augen eines Mannes, der ein unglaubliches Maß an Liebe ausstrahlte. Und zudem beschrieb sie das so, ich hatte das Gefühl, der konnte durch mich hindurchsehen. Also das Äußere und das Innere meines Lebens waren gleichermaßen offenbar. Darauf fragte er die Frau, willst du mir nachfolgen? Sie sagte darauf so ein bisschen salopp, also hinterher, als sie davon berichtete, mit dem Mann wäre ich überall hingegangen. Sie sagt also ja. Und da drehte er sich um und sie folgte ihm. Und er führte sie zu einem Hauseingang und sagt, geh mal da rein. Und war plötzlich weg, total verschwunden. Als sie dort reinging, traf sie eine Hausgemeinde an, die sich heimlich traf und natürlich im Geheimen beieinander war. Dort erzählte sie ihre Geschichte und kam an diesem Tag zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Also eine Begegnung der unerwarteten Art mit Jesus, dem Auferstandenen in der heutigen Zeit. Und wie sie ihn beschrieb und was sie von ihm erzählte, führt uns hin zu dem Text, der uns für heute gegeben ist. Ich nehme den Text aus der Osternacht, der uns für die Osternacht eigentlich gegeben ist. Das Wunder der Auferstehung Jesu ist ja neben dem Kreuzestod die zweite Säule des Evangeliums. Denn wir wissen erst im Licht der Auferstehung Jesu, was sein Tod am Kreuz eigentlich bedeutet. Und wer also diesen Sühnetod Jesu annimmt, das wird im Licht der Auferstehung deutlich, der bricht zum ewigen Leben durch. Und das macht der Auferstehungsleib Jesu deutlich. Denn Christus, wie wir alle wissen, ist ja nicht ins irdische Leben zurückgekehrt, wie sein Freund Lazarus, sondern ins ewige Leben eingegangen. Und von daher ist die Annahme des Evangeliums immer mit ewigem Leben verbunden. Ewiges Leben, das macht die Auferstehung Jesu deutlich. Es geht nicht nur um ein besseres Leben im Heute, Hier und Jetzt, sondern um ein zukünftiges, ewiges Leben, das im Heute, Hier und Jetzt schon beginnt. Und so lese ich also aus Matthäus 28 einige Verse gleich von Vers 1 an. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel des Herrn sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Die Auferweckung Jesu ist also eine Tat Gottes, ist ein Zeugnis Gottes und ein Verkündigungsauftrag Gottes. Sie ist eine Tat Gottes, sagen uns hier die ersten Verse. Also dieser Bericht ist nicht der älteste, den wir haben. Das ist beispielsweise der Bericht im 1. Korintherbrief, der ist älter als dieser. Aber es ist der Bericht, der uns am dichtesten an das Geheimnis des Auferstehungswunders heranführt, weil er bestimmte Dinge berichtet, die nur hier stehen. Es wird als ein göttliches Handeln beschrieben. Interessant ist, Vers 1, als aber der Sabbat vorüber war, Gott handelt nicht am Sabbat. Erst danach geschieht das Wunder der Auferstehung. Und das ist nun unser Sonntag, damals der erste Tag der Woche, kein Feiertag, kein freier Tag. Also mit der Auferstehung Jesu beginnt eine neue heilsgeschichtliche Woche. Tag 1, kann man sagen, des neuen Bundes. Interessant ist, dass die Schöpfung uns ja auch als Woche vorgestellt wird, bis zum Sabbat. Nicht wahr? Vom ersten Tag bis zum Sabbat. Und da ist alles drin. Und jetzt treffen wir wieder auf das prophetische Bild einer Woche, die mit der Wiederkunft Jesu gewissermaßen endet. Und das ist der erste Tag, der Durchbruch des Lebens. Das eigentliche Handeln Gottes bleibt verborgen. Hier, also was in der Grabeshöhle genau passiert ist, wird auch in diesem Bericht nicht erklärt. Genauso wenig, wie uns erklärt wurde, was genau im Leib Mariens passierte, als der Heilige Geist sie überschattete. Auch das bleibt ein Geheimnis. Die Grabeshöhle wie der Leib Mariens. Aber trotzdem erfahren wir erstaunliche Dinge. Die Begleiterscheinungen und Auswirkungen dieses gewaltigen Durchbruches ewigen Lebens, das wird berichtet. Der Engel verursachte ein Erdbeben. Das ist interessant. Also, da habe ich mich gefragt, wo kommt denn das nochmal vor in der Bibel, das mit dem Erdbeben? Und da fand ich in 2. Mose 19, Vers 18, also am Sinai, wo die Gebote gegeben wurden, bebte der ganze Berg, das Erdbeben. In 1. Könige 19, Vers 11 ist Elia am Horeb, um Gott zu treffen, um ihm zu begegnen. Und da heißt es, ein Erdbeben ging vor Gott her. Er war nicht im Erdbeben, aber es ging unmittelbar vor ihm her. Und in Psalm 114, Vers 7 steht, vor dem Herrn erbebe, du Erde, vor dem Gott Jakobs. Das heißt, das Erdbeben, die Erschütterung der irdischen Welt, zeigt auf, hier ist der lebendige Gott am Wirken. Diese Erschütterung bezeugt also wie einst am Sinai die Gegenwart Gottes. Das habe ich mir mal gedacht, ich gucke mal nach, wie von jüdischer Seite das Ganze beschrieben wird. Es gibt also einen jüdischen Historiker, der ist sehr berühmt und sehr bekannt, der heißt Heinrich Grätz. Der hat ein großes, zweibändiges Werk über die jüdische Geschichte geschrieben. Und der schreibt dazu Folgendes: Die Schädelstätte Golgatha wurde für die geschichtliche Welt ein neuer Sinai. Und dazu gehört die Auferstehung und das Ereignis im Grab dazu. Ein neuer Sinai, das heißt eine neue Offenbarung des Gotteswillens verbunden mit der ersten. Kein Gegensatz zu ihr, eine Zeugnisgemeinschaft, aber doch eine überwältigende Offenbarung der Gegenwart Gottes. Die Auferstehung Jesu markiert also das Licht der göttlichen Selbstoffenbarung. Er schenkt tatsächlich ewiges Leben. Der Stein wurde weggewälzt. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Wir wissen ja von Jesus, dem Auferstandenen, dass er nicht durch Türen gehen musste, um bei seinen Jüngern zu erscheinen. Also wir würden jetzt ein bisschen neudeutsch sagen, hat sich da reingebeamt, war plötzlich da. Also hätte er auch so aus dem Grab kommen können, ohne dass der Stein weg musste. Aber das Wegräumen des Steines war hier schon ein Verkündigungsgeschehen. Und zwar ein Verkündigungsgeschehen nicht an die Heiden, sondern an die Gemeinde. Der ganze Text richtet sich ganz ausschließlich an die Gemeinde Jesu, die noch mit dem Wunder der Auferstehung zu tun hat und auf dem Weg zum Glauben dahin ist. Also eine Verkündigungskette. Wir können also, wenn wir die anderen Berichte der Auferstehung Jesu mit hinzunehmen, können wir sagen, es beginnt immer mit der Tat Gottes. Die Verkündigung beginnt mit dem Handeln Gottes. Hier die Auferstehung, der Stein wird von Gott selber weggeräumt. Die zweite Verkündigungseinheit ist eine Engelrede als Zeugnis Gottes. Die Frauen, die Erstempfängerinnen dieser Botschaft, hören einen Engel reden. In anderen Texten wird dann die Übereinstimmung mit dem Wort Gottes herausgestellt, dass dieses Ereignis in einer Linie mit der Heiligen Schrift steht. Das nächste Kettenglied in dieser Verkündigungskette sind dann Jesus-Erscheinungen gegenüber bestellten Zeugen. Also das, was der Engel verkündigt, reicht nicht aus. Es braucht am Ende eine unmittelbare Jesus-Begegnung. Die findet statt. Und alles führt dahin, dass am Ende die so von Gottes Wahrheit berührten, die Auferstehung Jesu predigten. Und unter der Predigt der Auferstehung kommt es zu neuen Gottesbegegnungen, Jesusbegegnungen, wie sie Paulus zum Beispiel vor Damaskus erlebt hat. Oder andere, wie ich sie geschildert habe. Das heißt, der Auferstandene selbst bezeugt die Predigt von seiner Auferstehung vom Himmel her. Das ist das letzte Kettenglied und das ist der Auftrag der Gemeinde. Später lesen wir dann den Missionsauftrag und da sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage. Damit meint er nicht nur, dass er irgendwie still anwesend ist, sondern dass er seine Hand ausstreckt und dass er seine Anwesenheit und Gegenwart bezeugt. Auf vielerlei Weise. Ich bin bei euch. Also, ich kehre zurück zu dem Text. Es ist eine Gemeindepredigt. Die Soldaten verloren ihr Bewusstsein, das heißt, sie waren keine Zeugen. Sie wurden als Zeugen nicht bestellt, die Heiden. Sie vernahmen nichts vom Handeln Gottes. Sie sahen und hörten auch den Engel nicht. Ich sage es nochmal, die Heiden sind hier nicht zuerst angesprochen, sie schlafen. Auch das ist ein symbolisches Bild. Wir lesen in Epheser 5, Vers 14, wach auf, der du schläfst. So wird Christus dich erleuchten. Das ist ja ein Taufwort. Also wach auf, der du schläfst, heißt, nimm die Botschaft Gottes auf. Heidnisches Leben ist schlafendes Leben, weil es die Wahrheit des Evangeliums nicht aufnehmen kann, nicht wahrnimmt. Da braucht es die Verkündigung der Gemeinde und das Zeugnis vom Himmel her, damit sie erweckt und zum Glauben geführt werden, so ähnlich wie die Frau das in Isfahan erlebt hat. Vielleicht auf sehr viele verschiedene Art und Weise, nicht immer nur so. Also, wir können sagen, der Engel trägt das Licht der Gegenwart Gottes in diese Welt hinein. Der Blitz und der weiße Schnee, die hier erwähnt werden. Also, das sind Vergleiche, die die Herrlichkeit Gottes beschreiben sollen mit irdischen Ausdrücken. Wir können also zusammenfassend sagen, es ist ein Wort für die Seelsorge, Gemeindepredigt geht vor Missionspredigt. Zuerst muss die Gemeinde Jesu von den Taten Gottes berührt und überzeugt werden. Nicht wahr? Jesus sagte noch vor der Verleugnung des Petrus, als er so vorausblickte, und wenn du dich dermaleinst bekehrst, das war dann nach der Auferstehung, wenn du dich dermaleinst bekehrst, stärke deine Brüder. Das ist ein geistlicher Auftrag, der gerade mit dem Auferstehungslicht verbunden ist. Viele Erweckungsbewegungen wurden Auferstehungsbewegungen genannt, weil das Licht des Auferstandenen in der Gemeinde zunächst aufbrach. Auch 1905 in Wales war das genauso. Das heißt, die Erweckung der Gemeinde geht der Erweckung der Welt voraus. Und deswegen braucht sie zuerst die Verkündigung dieser Auferstehungswirklichkeit. Zweitens, die Auferweckung Jesu ist ein Zeugnis Gottes. Warum wurden nun die Frauen als Erstzeugen des Auferstehungswunders, man kann sagen, erwählt? Zwei Marias kamen an, um nach dem Grab zu sehen, heißt es im Text. Das fand ich sehr interessant. Die Liebesbindung an Jesus. Sie wollten aus Liebe, obwohl er tot war, aus Liebe nochmal seinen Leichnam sehen. Und sie wollten, andere Texte sagen, ihn noch einbalsamieren, also ihn einen Wohlgeruch, einen letzten Wohlgeruch als Ehrenerweisung geben. Also die Liebe zu Christus, zum Gekreuzigten, führte sie dorthin und diese Liebe machte sie zu Zeugen der Auferstehung. Das fand ich sehr interessant. Man kann also für die seelsorgerliche Verarbeitung dieses Textes sagen, wer der Christusliebe folgt, nicht nur über sie redet, sondern wer ihr folgt, erlebt die Offenbarungen Gottes. Also es ist gerade der Liebesweg zu Christus hin, auf den Gott seine Wunder hineinstreut und wo sie geschehen, ohne dass wir darum bitten müssen. Deswegen ist es so wertvoll, an der Berufung festzuhalten, die Gott uns gegeben hat. So, die Engelrede ist natürlich auch ein Einbruch der Welt Gottes in die irdische Welt. Die Engelrede führt, und das ist interessant, sie führt hin zu Jesus. Sie ersetzt die Christusbegegnung nicht. Das ist übrigens ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von allen möglichen Engelberichten. Führen Sie hin zu Jesus, dann kann man mit Ihnen was anfangen. Führen Sie ersatzweise etwas ein ohne Jesus oder an ihm vorbei oder wie auch immer, dann sind Sie äußerst bedenklich, diese Berichte. Also Sie ersetzen Jesus nicht, Sie ersetzen auch die Jesus-Begegnung nicht, die war ganz wichtig. Aber Sie leiten dorthin, Sie machen Jesus groß. Engel spielen an vielen wichtigen Stationen Jesu eine Rolle. Bei der Ankündigung der Schwangerschaft Mariens war einer da. Bei der Geburt Jesu waren viele da. Nach der Versuchung Jesu wurde er auch durch Engel gestärkt. Das war ja der Beginn seines öffentlichen Auftretens. Dann wieder in Gethsemane, als die Stunde der Versuchung und der Finsternis über ihn hereinbrach, waren Engel da, die ihn stärkten. Bei der Auferstehung, haben wir es gerade gelesen im Text, und bei der Himmelfahrt waren sie auch da. Und wir wissen, wenn er wiederkommt, werden alle dabei sein. Also überall, wo die großen heilsgeschichtlichen Stunden anbrechen, gibt es eine Bezeugung der unsichtbaren Welt, damit die Kirche an die unsichtbare Wirklichkeit glaubt. Damit sie die Offenbarungsbotschaft eins zu eins annimmt und sie so weiterträgt in die Welt. Fürchtet euch nicht. Wo gewissermaßen eine Berührung mit der unsichtbaren Welt stattfindet, wird bei Jesus immer zuerst die Angst überwunden. Die Angst ist niemals ein Instrument seines Handelns. Das ist für die Seelsorger ungeheuer wichtig. Die Angst kann verschiedene Wurzeln haben, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, wird aber immer durch Jesus, sage ich mal, tröstlich überwunden. Sie ist nie etwas, mit dem er arbeitet. Ist auch ein wichtiges Merkmal für unseren Umgang mit Ängsten. Und wo er auftritt, weist er einen Weg durch sie hindurch und aus ihr heraus. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, aber ihr findet nur den Auferstandenen, ist jetzt mal zusammengefasst die Botschaft. Das heißt für die Seelsorge, Kreuzesgemeinschaft und Auferstehungsgemeinschaft gehören beide gleich wichtig zu unserem geistlichen Weg. Die Kreuzesgemeinschaft ist der Weizenkornweg, wo ich sage, ich lege meine Erwartungen, meine Pläne, meine Ehre, mein Wohlbefinden hinab in den Erdboden. Alles, was mir wichtig ist, lege ich ab und mache daraus eine Saat. Protest und Anklage sind eine andere Bewegungsrichtung. Da passiert nicht der Weg des Weizenkorns, aber wo ich mich hingebe und sage, ich lege es ab, wird daraus viel Frucht. Und dann gibt es die Auferstehungsgemeinschaft. Das heißt, es ist die Erfahrung des überraschenden Handelns Jesu in unserer Mitte. Das kann mal eine Heilung sein, das kann mal eine Wegweisung sein, die einfach freisetzt, die aus Spannungen erlöst. Wir brauchen manchmal auch Wegweisungen, weil die Wege Gottes sind nicht immer das Bequeme. Das Bequeme ist das für uns Naheliegende, das Unbequeme ist das Ferne. Aber manchmal will er das Unbequeme. Also, der Engel, die Engelrede ist die Erstverkündigung und die gemeindliche Predigt ist die Folgeverkündigung. Und letztens, die Auferweckung Jesu ist ein Verkündigungsauftrag Gottes. Die Frauen sollen den Jüngern predigen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was eine Frau damals für eine Stellung hatte. Das hat kein Mensch ernst genommen. Da haben so ein paar Frauen geredet, dass selbst die Jünger sagen, ja, ein paar Frauen haben uns erschreckt, aber ernst genommen haben sie es nicht. Gott leistet es sich, diejenigen zu seinen Botinnen zu machen, die gar keinen Stand haben, die gar kein Ansehen haben. Und darin wird die Größe Gottes deutlich. Er braucht keine großen Leute, um seine Größe verkündigen zu lassen. Er kann die schlichtesten Leute nehmen, die er finden kann auf der Erde, die einfachsten, die eigentlich nie gehört werden. Die macht er zu seinen Boten. Und das war so gewaltig, dass die Frauen immer noch im Zeugnis der Heiligen Schrift vorhanden sind. Also ist es auch für uns wichtig, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir nicht der Selbsteinschätzung des Lebens folgen, ach, was soll das bringen, wir wissen es doch besser, die hören doch sowieso nicht. Die ganzen horizontalen Einwände spielen da keine Rolle, sondern wo er spricht, ist der Gehorsam wichtig. Dann wird daraus ein geistlicher Dienst. Also, die Frauen werden auserwählt, Erstverkündigerinnen der Botschaft der Auferstehung zu sein. Eine große Sache. Die Jünger sollen von der Auferstehung Jesu überzeugt werden. Das zu verkündigende Wort geht nämlich immer der unmittelbaren Jesus-Begegnung voraus. Das ist ganz wichtig. Es kommt immer erst die Verkündigung und dann kommen Jesus-Begegnungen. Von daher ist es nicht unwichtig, dass auch an Stellen, wo wir vielleicht nur geringe Erfolgsaussichten haben, das Wort Gottes verkündigt wird, weil du nie wissen kannst, was der Himmel geplant hat, dieses vielleicht schwache Wort im Leben der Person zu bezeugen. Und damit möchte ich schließen und noch einmal auf den Weg des Auftrages blicken, den Jesus hier übereignet hat an die Frauen. Der aufgetragene Weg, den sie einschlagen, sie gehen also los und wollen es verkündigen, und auf diesem Weg, wo sie also in den Gehorsam einbiegen, kann man sagen, wo sie einbiegen, dort haben sie eine eigene Jesusbegegnung, die das, was sie verkündigen sollen, nochmal bekräftigt. Und sie küssen seine Füße. Damit treten sie ein in das, was die ehemalige Prostituierte auch gemacht hat, als sie in das Haus des Pharisäers kam und sie küsste seine Füße. Das geschieht jetzt wieder im Auferstehungszusammenhang und zeigt die Liebe dieser Frauen zu Christus. Und es ist immer die Liebe zu Jesus, die einen Dienst sozusagen zur Geburt bringt. Ohne Jesus-Liebe gibt sich niemand weg, sondern sucht nur die eigene Ehre. Es ist die Jesus-Liebe, die sagt, ich gehe deinen Weg, egal wie hoch die Erfolgsaussichten sind. Und so danken wir dir, Vater im Himmel, für das Wunder der Auferstehung und danken dir, dass wir damit hineingenommen sind, dass du uns berührst im Licht deines Sohnes, den du auferweckt hast von den Toten. Amen. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den Auferstandenen. Wir danken dir, dass du als der Auferstandene und der Gekreuzigte in unserer Mitte bist, dass du bei uns bist, dass du dich danach sehnst, auch im Heiligen Mahl, nach dieser Tischgemeinschaft, diesem engsten Kontakt mit uns, deinem Leib. So danken wir dir dafür, dass du nicht aufhörst, uns dein Auferstehungsleben zu schenken. Durch alles hindurch, was du uns am Kreuz erworben hast. Wir danken dir für die Gnade des neuen Lebens, das wir auch heute empfangen dürfen. Und so preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.